Vertikal, horizontal. Glaubens- und Gewissensfragen.
Ein Podcast von NDR Info.
Die Jünger und die Frauen, alle wussten genau, der ist ganz tot am Kreuz gestorben. Schluss. Aber nach kurzer Zeit haben sie ihn trotzdem als lebendig und gegenwärtig erfahren. Klassische Szene, auf dem Weg nach Emmaus begegnet einem einer, den man allmählich als den Herrn erkennt. Er war ganz tot, aber trotzdem lebendig gegenwärtig. Wie kann das sein? Und darauf ist die dominante Antwort, die sich durchgesetzt hat, na, dann muss er doch auferstanden sein. Ich würde lieber sagen, er muss auferweckt worden sein. Denn ein ganz Toter, er steht nicht einfach mal so wieder auf, als hätte er ein bisschen geschlafen, sondern der muss erweckt worden sein, das heißt, Gott war im Spiel.
Was bedeuten Tod und Auferstehung in Bild und Bibel? Das ist heute unser Thema in dieser Ausgabe von Vertikal Horizontal, dem Podcast aus Religion und Gesellschaft bei NDR Info. Dazu begrüßt Sie am Mikrofon Martina Kothe. Und zugeschaltet ist mir heute Philipp Stölger. Er ist Professor für evangelische systematische Theologie, Dogmatik und Religionsphilosophie. Und mit ihm möchte ich über Tod und Auferstehung in Bildnis und in der Bibel sprechen. Ich grüße Sie, Herr Stölger.
Schönen guten Tag, ich freue mich.
Wir wollen, Philipp Stölger, über die Osterfeiertage und ihre Deutung oder Bedeutung sprechen. Und zwar, und das ist die Besonderheit dieser Folge, mithilfe von Bildnissen, die dann Szenen der Ostertage darstellen. Am Karfreitag ging es in Vertikal-Horizontal bereits um die Kreuzigung Jesu, und zwar erzählt entlang des Kranach-Altars in der Kreuzkirche Hannover. Pastorin Simone Liedtke sagte zur Kreuzigung Folgendes.
Karfreitag ist Verfinsterung. Das ist einerseits Bewusstwerdung unserer Endlichkeit und der Sterblichkeit. Wir werden dieses Moment im Leben nicht los, dass auch der Tod unser Leben bestimmt und wir vieles von da aus verstehen müssen, dass Dinge irgendwann zu Ende sind, dass wir nicht alles gleichzeitig oder überhaupt nicht alles in unserem Leben schaffen können, was wir uns vielleicht erhoffen oder was wir uns vornehmen. Also diese Verfinsterung ist immer gegenwärtig und die vergegenwärtigen wir uns noch einmal in besonderer Weise am Karfreitag. Und diese Osterfreude, diese Feier des Lebens, die könnten wir gar nicht empfinden, wenn wir nicht auch den Karfreitag hätten und das einmal anerkennen und würdigen, was Begrenzung, Endlichkeit und Sterblichkeit bedeutet. Was etwas ist und was es bedeutet, erkennen wir immer erst an seinem Gegenteil. Wir können das Leben feiern, weil wir um den Tod wissen und auch an ihm leiden. Wir können an so einer Unwissenheit nur leiden, weil wir manches doch schon verstanden haben. Und wir können zum Beispiel Trauer nur empfinden, weil wir auch die Lebensfreude kennen.
Das also sagt Simone Liedtke, sie ist Hochschulpastorin in Hannover, über die Bedeutung des Karfreitags. Wir beide, Philipp Stölger, Sie und ich, wir gehen heute weiter. Wir haben uns zwei Bildnisse gesucht, die die Abfolge der Geschichte, wie sie in der Bibel erzählt wird, verdeutlichen. Und da ist zunächst der ja meist ausgelassene Karsamstag.
Nun, nach der Grablegung Jesu passierte viel, denn die ganzen Jünger sind weggelaufen und die Frauen unterm Grabe waren verzweifelt und das Ganze sah gescheitert und vergeblich aus. Nicht verstehen, Entsetzen, Furcht und Zittern. Also kurzum, die Geschichte schien katastrophal zu Ende. Punkt. Ich frage nicht danach, was nötig wäre, was denn wohl Gottvater an Karfreitag und Karsamstag litt. Man wird sich wohl Gott selbst als zutiefst Angefochtenen vorstellen müssen angesichts des Todes Jesu. Ein lutherisches Kirchenlied vom 17. Jahrhundert, Johannes Rist, konnte dichten, O große Not, Gott selbst liegt tot. Also das ist nicht nur Anschauung des Todes Jesu, sondern das ist auch Gott im Tod, der daran leidet, verzweifelt und angefochten ist. Das ist sozusagen die Lage nach 15 Uhr, Karfreitag, Tod. Und zwar für alle.
Was Sie gerade beschrieben haben, Professor Stölger, das ist ja quasi kondensiert schon das, was sich in dem Gemälde, was wir zu Karsamstag ausgesucht haben, beziehungsweise was Sie vorgeschlagen haben, was sich da zeigt. Und zwar geht es um das Bild der Leichnam Christi im Grabe. Es wird auch der tote Christus im Grabe genannt und ist von Hans Holbein, dem Jüngeren, gemalt worden. Das Bild stammt aus dem Jahr 1521, ist heute im Kunstmuseum Basel zu sehen. Und es gibt, das sei an der Stelle erwähnt, viele Möglichkeiten, sich das Gemälde auch im Internet online anzuschauen, während wir beide darüber sprechen, zum Beispiel auf Wikipedia. Ganz kurz noch die Lebensdaten von Hans Holbein. Geboren wurde er wahrscheinlich 1497 oder 98. Gestorben ist er 1543 in London. Er stammte aus einer Künstlerfamilie. Sein Vater, Hans Holbein der Ältere, war ein zu seiner Zeit sehr bekannter Maler. Die Familie zog dann 1515 nach Basel. Und dort begann, wenn man so will, die Karriere von Hans Holbein dem Jüngeren. Die führte ihn dann später über die Niederlande nach England, wo er dann zum Beispiel auch Hofmaler Heinrichs des VIII. Wurde. Das Bild der tote Christus im Grabe, das malte Hans Holbein mit Anfang 20. Und es zeigt sehr klar und ich würde fast sagen drastisch den toten Christus in einer Art Grab, in einer Art Felsengrab liegend. Wir sehen ihn von der Seite, wir sehen die Wunde in seinem Brustkorb, wir sehen seine halb geöffneten Augen, das Gesicht, eine Hand und die Füße sind ein bisschen grünlich, bläulich bereits verfärbt. Und was darin besonders ist, Philipp Stölger, finde ich, nicht nur die Darstellung, sondern auch diese Unbedingtheit dieses Bildes. Man hat wirklich den Eindruck, hier möchte ein Maler, dass der Betrachter sieht, so sieht ein toter Mensch aus.
Ja, das, was man dort sieht, ist der ganz und gar tote Jesus im Grab. Und da kann kein Zweifel sein, er ist ganz tot. Und man kann sich nicht mit einer unsterblichen Seele, die irgendwo rumflattert, trösten. Es war ursprünglich gedacht, dieses Gemälde für eine Grablege einer Basler Familie. Bonifatius Amerbach hatte das Bild in Auftrag gegeben, als sein Bruder Bruno an der Pest verstorben war. Und man kann davon ausgehen, dass es zur Meditation in der Grablege gedacht war, über die Endlichkeit zu meditieren, Memento Mori, vielleicht auch die Wunden Jesu zu verehren, auch das. Es ist dann nie aufgehängt worden aufgrund des Basler Bildersturms in der Reformation. Aber es ist meist so, dass ein Bild allemal klüger ist als seine Auftraggeber und Betrachter. Dieses Bild wagt etwas ganz Ungeheuerliches. Erst im 19., Anfang 20. Jahrhundert hat die protestantische Theologie darauf insistiert, Christus war ganz tot. Thomas von Aquin konnte noch meinen, während er stirbt, leidet sein Leib, während sein Geist, sein göttlicher Geist, jubiliert und sich erhebt. Das ist natürlich monströs, als wäre das eine Chimäre, ein Doppelwesen. Nein, er ganz und gar tot. Denn Auferweckung ist keine fortgesetzte Unsterblichkeit. Auferweckung ist auch nicht ein bruchloser Durchgang durch den Tod, sondern der ganze Leib, die ganze Person ist tot. Das hat dann dazu geführt, dass dieses Bild eine reiche Wirkungsgeschichte hat. Und das eigentlich Schockierende daran, o große Not, Gott selbst liegt tot und sein Sohn allemal, das hat Dostojewski in seinem Idioten verarbeitet. Dort spricht Fürst Mischkin entsetzt aus, ich zitiere kurz, dieses Bild, vor diesem Bild kann manchem der Glaube verloren gehen. Zitat Ende, denn der Gedanke dahinter ist, wenn das Grab voll war, dann hat der Tod das letzte Wort. Volles Grab, leerer Glaube wäre die Folge. Schockierend. Das haben die wenigsten ausgehalten. In der Kunstgeschichte gibt es manches Mal Versuche, dann an diesem toten Christus noch Anzeichen der Belebung, des allmählichen Auferstehens zu identifizieren. Augen halb offen, wie Sie sagten, Sehnen und Muskeln spannen sich ein bisschen. Diese Versuche auszuweichen vor der Härte des Bildes. verpassen, glaube ich, seine Pointe. Es ist vielleicht nicht unwichtig, schon im Blick auf Auferstehungsbilder sich eins klar zu machen. Üblicherweise sind Bilder Medien gegen den Tod, die mit dem Tod einen Wettkampf treiben. Bilder zeigen Lebendige. Und auch wenn sie Tote zeigen, beleben sie, geben ihnen ein Nachleben nach dem Tod. Und hier wahrt, glaube ich, Holbein ganz ungewöhnlich die Tödlichkeit des Todes, das Ganztotsein des Toten ins Bild zu setzen und das Bild nicht zum Animationsmedium zu machen. Da ist bildtheoretisch die Pointe, Tod ist tot. Und darin ist auch theologisch die Pointe, der Christus, der ist ganz tot. Kasamstag ist von daher der Riss, der dunkle Riss, der deswegen gern vergessen wird.
Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen, Professor Stölger. Sie haben über dieses Bild einen Text geschrieben, der ist vor 2 Jahren veröffentlicht in den hermeneutischen Blättern der Universität Zürich, trägt den Titel Defiguration und Transfiguration, das Bild zwischen Tod und Leben. Und Sie schreiben zu Beginn des Textes darüber, was dieses Bild mit dem Betrachter, der Betrachterin macht. Sie sagen unter anderem, was man hier sieht, zeigt, wie man sieht. Und das fand ich einen sehr spannenden Aspekt. Anschließend daran sofort die Frage an Sie, was sehen Sie in dem Bild?
Das volle Grab, und zwar immersiv voll. Das ist eine Breitleinwand von 2,50 Meter etwa. Und zugleich ist es eine enge Schachtel. Es drückt von oben und von unten, als wäre er in einer Presse, in einer hydraulischen. Eng und beklemmend. Und der Betrachter kann sich der Empathie, des Mitleidens, des Mitsterbens, des Mittotseins gar nicht entziehen. Er wird gewissermaßen hineingesaugt in das Bild und zugleich wieder abgestoßen. Faszinierend und doch auch angstmachend, erschütternd. Als Theologe professionell beurteilt, ist es grandios, dass hier endlich ernst gemacht wird mit der Tödlichkeit des Todes und sie nicht verharmlost wird, auch für Christus nicht verharmlost wird.
Es soll ein Schock sein.
Ist es auch, genau.
Und wozu dient dieser Schock?
Für den Künstler, um zu zeigen, dass das Bild des Todes mächtig ist, ohne den Tod zu leugnen oder immer ins Beleben zu rutschen. Eine ästhetisch immense Herausforderung. Für die Glaubenden und die Religion ist das Bild hier eine Intervention, ein Protest gegen den schlechten Trost einer Unsterblichkeit, eine platonische Erfindung der unsterblichen Seele. Nein, wo Tod, da Tod. Diese Form von Konfrontation mit dem Allerdunkelsten, das haben andere Künstler, hat auch die Theologie gern vermieden. Die ganze Härte des Karfreitags und Karsamstags, die wird hier der Kirche und den Glaubenden zugemutet. So sehe ich das. Wer das nicht erträgt, wird es anders sehen.
Ich wollte, da Sie gerade das Stichwort geliefert haben, Seele, da gerne noch drauf zu sprechen kommen. Denn ich habe mich gefragt, auch um diesen Grund zu begreifen, aus dem man diesen toten Christus malt und in dieser Darstellung auch zeigt, ob es vielleicht auch darum geht, dass man sehr deutlich macht, dass wenn ein Mensch gestorben ist, er einfach nur noch ein toter Leib ist. Und dann ist die Frage natürlich, was ist er mehr, wenn er lebt? Und da sind wir bei der Seele.
Ja, die Seele ist in der Tat eine Erfindung, um einen ganz schlichten Unterschied zu benennen, den Unterschied von Leben und Tod. Wo Leben, da Seele, wo Tod, da nicht. Deswegen ist es auch nicht nötig, die Seele irgendwo im Körper verorten zu können. Etwas moderner würde ich sagen, Seele ist der Sinn für den anderen, der Sinn für den Nächsten, der soziale Sinn, das Medium lebendigen Miteinanders. Deswegen wird man auch beseelt mit Toten umgehen, denn die entsorgt man ja nicht wie Altpapier. Aber man wird gewissermaßen von ihnen keine seelenvolle Antwort mehr erwarten. Allerdings, Alexander Kluge, glaube ich, war es, der mal meinte, es sei ein Irrtum zu meinen, dass die Toten bloß tot seien. Natürlich sind die Toten nicht bloß tot. Sie haben noch Personenwürde, juristisch gesprochen. Wir interagieren mit ihnen. Wir pflegen ihre Gräber oder ihr Andenken. Dass die Toten nicht ganz tot sind, ist keine ganz neue Erfindung. Oder nicht nur tot sind. Wir leben noch mit ihnen, auch wenn sie tot sind. Aber man kann jetzt sagen, leider oder zum Glück mischen sie sich selten ein. Obwohl, wer sich an die Toten erinnert, die einem gelegentlich dazwischen rufen und einen heimsuchen oder glücklich begleiten, merkt, dass bei aller Tödlichkeit des Todes die Toten ganz tot sind, aber nicht nur tot.
Vertikal, horizontal, der Podcast aus Religion und Gesellschaft. Heute mit Professor Philipp Stölger und wir sprechen über Bildnisse, die das Ostergeschehen im weitesten und heute am Ostersonntag die Auferstehung beinhalten. Und wir haben jetzt eben über den Karsamstag gesprochen, den toten Christus. Jetzt kommen wir zur Auferstehung tatsächlich. Denn heute feiern Christinnen und Christen auf der ganzen Welt dieses Fest, die Auferstehung Jesu. Auch dazu haben wir ein Bildnis ausgewählt, und zwar vom Isenheimer Altar, gemalt von Matthias Grünewald und ZuhörerInnenfreundlich gut im Internet auffindbar, zum Beispiel bei Wikipedia. Wer möchte, kann sich das Bild also ansehen, so wie wir beide es auch gerade tun. Es ist ein sehr dunkles Bild und ein sehr helles Bild gleichzeitig. Und ich würde mal mutmaßen, dass der Maler Matthias Grünewald natürlich auch diese Dunkelheit nicht nur wegen der biblischen Geschichte gewählt hat, denn natürlich muss die Auferstehung zwischen Karsamstag und Ostersonntag erfolgt sein, sondern wahrscheinlich auch um diese großartig leuchtenden Farben, diesen Kranz, Strahlenkranz, der um Jesus drumherum in Gelbtönen da in der Mitte des Bildes prangt, um das wirklich zum Leuchten zu bringen. Es weht ein Wind durch das Bild. Jesus wirbelt in die Höhe, die Wachen am Grab fallen vornüber. Da ist also viel Dynamik. Und die Beleuchtung der Szene geht tatsächlich nur von diesem im Auferstehen begriffenen Christus aus. Also er ist es, der leuchtet.
Ja, wenn man das historisch etwas verorten wollte, ist zunächst zu sagen, es gibt keinerlei biblische Geschichte, die von der Auferstehung erzählt. Das ist ein Bild, das gewissermaßen keine biblische Szene ins Bild setzt, sondern Fantasie. Erstens. Zweitens, es ist wohl passiert. Davon wird man ja ausgehen müssen, wenn das als Ereignis begriffen wird, am Sonntag früh bei Sonnenaufgang. Deswegen gibt es ja auch die Ostersonntagsmessen zur Zeit des Sonnenaufgangs. Alles finster, das Licht kommt und das kommende Licht ist der Auferstandene. Die Beleuchtungsverhältnisse sind drittens natürlich symbolisch, im Besonderen theologisch aufzufassen. Die dunkle Welt, in die mit dem Auferstandenen die Sonne der Gerechtigkeit aufgeht, das Licht kommt, ähnlich wie beim Johannesevangelium in der Inkarnation, das Licht in die Finsternis eingeht, um sie zu erhellen, so hier der Auferstandene, der in der Finsternis leuchtet und damit Gottes Gegenwart anzeigt. So erstmal ganz äußerlich. Die Beleuchtungsverhältnisse sind natürlich überaus dramatisch. Es gibt in der Bildgeschichte ikonografisch dafür kein Vorbild in dieser Art. Es ist ja beinahe Pop-Art in seiner grellen, hyperrealen, surrealen Farbigkeit.
Sie haben es gerade schon angerissen. Was wir in den Evangelien lesen, ist, und ich fasse es wirklich ganz, ganz kurz, Frauen kommen zum Grab Jesu und es ist leer. Und dann gibt es unterschiedlich beschrieben, mal ein Jüngling, mal ein Engel, die dann am Grab oder in der Nähe des Grabes den Frauen sagen, Jesus sei auferstanden. Das heißt, Sie haben ganz recht, die Auferstehung wird nicht beschrieben. Sie ist quasi etwas, mit dem die Gläubigen einfach entlassen werden. Und die Bilder, die dazu gefunden wurden, die haben tatsächlich die Maler über die Jahrhunderte gefunden. Und sie ähneln sich alle. Bei Matthias Grünewald ist dieses Pop-Art-Farbige, was Sie angesprochen haben, wichtig, glaube ich. Und wir hatten über das Bild schon gesprochen und ich habe es dann sehr nah mir rangezoomt. Und der Ausdruck auf dem Gesicht dieses auferstehenden Christus, der kam mir so selig und entrückt vor, dass ich gemutmaßt habe, dass da eventuell halluzinogene Substanzen im Spiel waren. Aber Sie haben mir dazu eine ganz interessante Geschichte erzählt. Wollen Sie die noch mal erzählen?
Ja, das kann ich gern machen. Also diese grelle Farbigkeit ist natürlich skurril und wirkt etwas psychedelisch, als hätte man was eingeworfen. Das ist in den 60er Jahren ja auch bei den Hippies mit LSD gemacht worden. Die Droge LSD war 1938 von einem Herrn Hoffmann in Basel erfunden worden und ist eine leichte Manipulation, eine Weiterentwicklung gewonnen aus Mutterkorn. Mutterkorn ist ein schwarzer Pilz, ähnlich wie ein verlängertes Korn, was an Getreide zu finden ist, vor allem am Roggen. Und im Mittelalter wusste man davon nichts. Vor allen Dingen wusste man nicht, dass diese Pilze im Getreide gefährlich sind. Deswegen war Getreide im Mittelalter öfter, ich glaube, der erste Fall ist im 10. Jahrhundert, glaube ich, dokumentiert, hat zu Vergiftungen geführt in der Bevölkerung, die dieses vergiftete Getreide aß. Mutterkornvergiftung, Ergotismus nennt sich das dann, oder fromm gesagt Antoniusfeuer. Denn der Orden der Antoniter, der das Spital Isenheim in Colmar führte, war ein weit verbreiteter, wohlhabender Orden, der sich auf die Pflege von Kranken spezialisiert hatte, gerade von den Kranken, die am Antoniusfeuer litten, an dieser Vergiftung durch den Mutterkornpilz. Nur um das deutlich zu machen, das ist nichts Schönes, denn der Normalfall ist, wenn man sich damit vergiftet, dass einem die Gliedmaßen wegfaulen, weil sie nicht mehr durchblutet werden. Die zweite Hälfte der Ausprägung, Ergotismus convulsivus, heißt, dass man Zuckungen, Krämpfe und auch Halluzinationen hat. Man muss sich also vorstellen, die Kranken im Spital waren außerdem wohl auch noch von Halluzinationen geplagt. Und jetzt kann man sich überlegen, wie sich der Künstler dazu verhalten hat, wie sich Grünewald dazu verhalten hat.
Da würde ich gern kurz einhaken, denn wir sollten an der Stelle vielleicht noch erwähnen, dass Matthias Grünewald, wie Hans Holbein der Jüngere, auch ein Mann des 16. Jahrhunderts ist. Und er war zu Lebzeiten nicht wirklich bekannt. Sein heutiges Hauptwerk, der Isenheimer Altar, von dem dieses Auferstehungsbild, über das wir sprechen, stammt, war eben ein Auftragswerk für die Kapelle des Spitals, was Sie eben schon beschrieben haben, des Antoniterklosters in Isenheim im Elsass.
Genau, und bekannt ist vermutlich sehr weitgehend der grässlich gemarterte, ganz tote Christus, der auf der geschlossenen Seite des Altars zu sehen ist. Der war eine Sensation. Ab 1918, nach dem Ersten Weltkrieg, ist er berühmt geworden, war in München ausgestellt und die ganze europäische Öffentlichkeit, gerade auch die Deutsche nach dem Krieg, war fasziniert von diesem nun nicht Kriegsopfer, aber radikal Toten und Leidenden. Der ist radikal, horizontal, tot, ganz tot, wie der Holbein. Jetzt hier, es ist das gleiche Altarflügel, nur die Rückseite davon, hat man den Auferstehenden radikal vertikal. Es geht ab nach oben. Und ich sagte ja, adressiert werden dort die Kranken, die am Antoniusfeuer leidenden Insassen. Und nun kann man auf die Idee kommen, dass dieser psychedelische Christus, der Auferstehende, die halluzinative Seite, die visionäre, die fantastische Seite dieser Krankheit adressiert. Ihr habt Halluzinationen, wusste Grünewald. Ich zeige euch jetzt mal die einzig wahre Halluzination, die Vision, die Christusvision. Er adressiert also von Visionen Geplagte, um im Medium der Vision, der ästhetisch gestaltenden Vision, Christus einzuspielen und vor Augen zu führen. Vor Augen zu malen, wie Paulus gesagt hätte, was hier die Kreuzesverkündigung sollte.
Wenn Sie sagen eine Vision, dann geht es ja auch um die Ausdeutung dieses, das Grab ist leer. Was also ist passiert? Dann kommt gleich die Erklärung, er ist auferstanden. Und dann muss man sich vorstellen, was das ist. Warum ist die Erzählung von der Auferstehung nach allem, was wir gehört haben vom toten Christus, so wichtig? Und was bedeutet diese Erzählung im Kern?
Ja, kurz gesagt, dass der Tote nicht tot geblieben ist, sondern als Lebendiger gegenwärtig erfahren wurde. Die Jünger und die Frauen, alle wussten genau, der ist ganz tot am Kreuz gestorben. Schluss. Aber nach kurzer Zeit haben sie ihn trotzdem als lebendig und gegenwärtig erfahren. Klassische Szene, auf dem Weg nach Emmaus begegnet einem einer, den man allmählich als den Herrn erkennt. Er war ganz tot, aber trotzdem lebendig gegenwärtig. Wie kann das sein? Und darauf ist die dominante Antwort, die sich durchgesetzt hat, na, dann muss er doch auferstanden sein. Ich würde lieber sagen, er muss auferweckt worden sein. Denn ein ganz Toter, er steht nicht einfach mal so wieder auf, als hätte er ein bisschen geschlafen, sondern der muss erweckt worden sein, das heißt, Gott war im Spiel.
Und dann ist die Frage, in welcher Weise ist er erweckt worden? Und wo findet man ihn dann?
Jo, erstmal ist Auferstehung ein Ausdruck, eine Metapher, um diesen Erfahrungskonflikt zu formulieren. Tot und gegenwärtig. Und wie ist er gegenwärtig? Üblicherweise in Erinnerungen und Imaginationen. Sie erinnern sich an ihn, was er gelehrt und gewirkt hat. Und sie imaginieren, was das denn für die Gegenwart heißt. Wie denn dann zu leben wäre. Nicht in Verzweiflung, sondern in Hoffnung. Nicht in Wut auf die Römer, sondern in Liebe zum Nächsten und so weiter. Die lebendige Gegenwart, das ist aber wichtig und da führt uns Grünewald natürlich etwas in die Irre. Diese lebendige Gegenwart meint nicht, da krabbelt einer aus dem Grab raus. Das sind wörtlich genommene und etwas zu wörtlich genommene Vereinfachungen von Auferstehung. Was wäre denn gewonnen, wenn ein Toter wiederbelebt wird? Ein paar Jahre mehr, gut. Und Tote wiederbeleben, das können meine Heidelberger Kollegen im Uniklinikum viel besser, machen die regelmäßig. Dafür braucht man also nicht Gott, dafür reichen auch Halbgötter. Es muss um mehr gehen. Und deswegen ist erstens wichtig, es ist eine ewige Gegenwart ewigen Lebens. Und zweitens, Gott ist im Spiel und nicht nur Halbgötter. Einfach gesagt, mit Auferstehung scheint mir diese Erfahrung der lebendigen Gegenwart des ganz Toten und doch Lebendigen formuliert zu werden. Ein Widerspruch. Ein Widerspruch, der nicht zum Verzweifeln ist, sondern zum Lieben, zum Hoffen. Das, was nun Grünewald hier in diesem Bild tut, ist nochmal etwas Gravierendes. Sie haben ja gerade gefragt, wie wird er denn gegenwärtig? Wo finden wir ihn? Emmaus-Geschichte, er macht sich gegenwärtig. Er muss selber wirksam werden, erstens. Wir müssen zuhören. Er ist im Wort gegenwärtig, heißt das, in Verkündigung und Sakrament normalerweise. Gut, wahrhaft, würdig und recht. Dieses Bild Grünewalds wettet nun darauf, er wird auch im Bild gegenwärtig. Dieses Bild ist Medium der realen Gegenwart des Auferweckten. Denn wer das Bild sieht, hat eine Christusvision. Und den Christus, den man dort sieht, der schaut uns an, vergemeinschaftet, kommuniziert. Hier wird also darauf gewettet, dass auch das Bild den gegenwärtigen Christus vermittelt, gegenwärtig macht. Es wird von daher gleichgültig wie Wort und Sakrament.
Ist denn die bildliche Darstellung der Auferstehung dadurch eher hinderlich im Verständnis?
Also, sie kann hinderlich sein, wenn man sie allzu wörtlich nimmt oder buchstäblich oder pinselgetreu. Das ist ja keine Abbildung. So wenig wie biblische Worte und Erzählungen eine Abbildung sind, sondern Imaginationen und Erinnerungen, so ist auch dieses Bild keine Abbildung, sondern eine Vision. Jetzt könnte man sagen, na Vision, wie meint der Helmut Schmidt, dann soll man doch zum Arzt gehen. Unfug, von Visionen leben wir. Nehmen wir mal eine ganz elementare Vision, die von Gerechtigkeit und Liebe. Wenn ich das wörtlich nehme, kann ich am Rechtssystem verzweifeln. Gerechtigkeit ist aber trotzdem eine Vision, für die wir leben. Wirklicher als die alltägliche Wirklichkeit. Friede genauso. Eine Vision, die wirklicher und wirksamer ist als der Alltag. Visionen sind also das, woraufhin und worum willen wir leben. So kann man auch hier sagen, es geht mit der Vision um das, was wir für wahr halten, wo wir unser Leben drauf verwetten. Zur Not auch unser Leben für lassen. Schließlich war das doch die Pointe von Karfreitag, Verkörperung der Liebe, deswegen wird er Gott genannt. Und dafür lässt er sich auch ins Kreuz schlagen, um diese Liebe durchzuhalten. Das sind mehr als Wirklichkeiten. Man könnte deswegen eben sagen, Gottes Gegenwart, Gottes Wirklichkeit. Das ist ganz schlicht gemeint. Radikale Liebe wird in der Regel beiseite geschafft, weil sie subversiv ist. Und dann ist die Vision, nein, die setzt sich trotzdem durch. An Ostern die Vision, die bleibt lebendig gegenwärtig, verkörpert im Auferstandenen.
Wenn man es quasi runterbricht auf das, was Sie vorhin gesagt haben, es geht darum, Tod und Liebe. Es geht eigentlich um ganz klare, relativ kleine Erzählungen. Warum sind diese großen Erzählungen entstanden und auch nötig, um zu vermitteln, was damals geschah und was das für uns bedeutet?
Meines Erachtens dienen die Vergrößerungen der Erzählungen zur Deutung, zur Darlegung der Bedeutung des Todes Jesu. Man hatte das Trauma des Todes und die Erfahrung, die Offenbarungserfahrung seiner lebendigen Gegenwart. Und um davon zu erzählen, um die Bedeutung dieses Ereignisses und der Erfahrung darzustellen, fängt man an, nach hinten und nach vorne zu verlängern. Die Passionsgeschichte wird verlängert durch die Lebensgeschichte, durch die Geburtsgeschichte, durch die Vorgeschichte bis in die ewige Trinität hinein, sozusagen bis in den Anfang der Welt verlängert. Und vom Tod und der Erfahrung seiner lebendigen Gegenwart an Ostern wird wiederum verlängert über Himmelfahrt, Pfingsten, Frühchristentum, Kirchengeschichte bis ans Ende der Welt. Diese unglaubliche Verlängerung dient letztlich immer zur Deutung des Ereignisses des Kreuzes und der Erfahrung seiner lebendigen Gegenwart an Ostern. Bei Johannes kann man das sehr schön sehen. Johannes Evangelium fängt an mit dem Logos, der bei Gott ist und der in die Welt kommt. Inkarnation. Inkarnation deutet die Passion. Es ist am Kreuz der Inkarnierte. Deswegen ist das Kreuz so relevant. Und genauso mit der Auferstehung. Auferstehung ist Auferstehung des Gekreuzigten. Es geht immer um die Deutung des Todes Jesu. Vom Anfang der Welt bis zum Ende der Welt. Und das große Problem dabei ist natürlich, wenn ich etwas deute durch etwas anderes, den Gekreuzigten durch die Inkarnation, laufe ich Gefahr, dass die Deutung, die Inkarnation nachher viel spannender und interessanter erscheint als das Gedeutete, das Kreuz. Oder die Auferstehung viel spannender erscheint als das Gedeutete, das Kreuz. Infolgedessen emanzipieren sich die Deutungen leider und sind manches Mal dann viel spannender und provozieren auch viel Metaphysik und viel Unfug. Man muss sie auf das beziehen, worum es sich eigentlich handelt, worum es sich dreht. Das hat Grünewald genau getan. Es dreht sich um die Gekreuzigten. Und die Innenseite des Altars, die erste Öffnung, zeigt Geburt und Auferstehung. Und beides sind Deutungen des Gekreuzigten. Um den geht es zentral in diesem Altar. Von daher ist in der Tat, die vielen Deutungsgeschichten sind wieder einzufangen und zu beziehen auf das, was bei Grünewald im Zentrum steht. Man kann auch sagen, um das herbe und finstere Schicksal verkörperter Liebe mit der schlichten und dramatischen Message, dass die Liebe stark wie der Tod ist und deswegen stärker. Und vielleicht auch, dass das Bild stark wie der Tod ist und deswegen stärker. Das Wort allemal, das kennen wir ja aus der Osterpredigt.
Professor Stölger, ich danke Ihnen sehr herzlich für dieses Gespräch. Dankeschön.
Ich danke Ihnen. Ganz herzlichen Dank und einen gesegneten Ostersonntag.
Das wünsche ich Ihnen auch. Und das war Vertikal Horizontal, der Podcast aus der Redaktion Religion und Gesellschaft bei NDR Info. Sie hörten ein Gespräch mit dem evangelischen Theologen, Dogmatiker und Religionsphilosophen Professor Philipp Stölger von der Universität Heidelberg. Nachhören kann man den Podcast unter anderem unter ndr.de/info oder auch in der ARD Audiothek, und über Fragen, Kritik und Anregungen freuen wir uns unter dieser Mailadresse. Vertikal horizontal, geschrieben in einem Wort, vertikalhorizontal@ndr.de. Am Mikrofon war Martina Kothe.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.